Hallo Markus.
Guten Abend, Hans Ulrich.
Also nee.
Also doch.
Nee, also nee, also finde ich nicht richtig. Finde ich wirklich nicht richtig.
Also, wenn du das jetzt so sagst, ne,
Ja.
dann denke ich dann noch mal drüber nach.
Ja, das.
Aber ich komme eigentlich zu demselben Schluss wie vorher.
Ja, das. Das beunruhigt mich eigentlich noch mehr, Markus.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich mit dir eigentlich noch zu sagen oder zu sprechen habe. Ich meine, wir teilen ja überhaupt nicht die wirklichen Werte. Ganz zu schweigen von Normen und Regeln.
Ja, das ist ja eben das Problem.
Ja. Sag mal, über was wollen wir heute eigentlich reden?
Naja, über Normen, Regeln und Werte, oder? Wäre doch
Ich
was.
glaube, ich will über die Kunst reden.
Schon wieder.
Ja, aber richtig jetzt über die Kunst.
Also das erste Mal richtig.
Nee, so richtig jetzt über die Kunst und über nicht mehr so theoretisch, sondern. Ich habe da so einen Vortrag gehört, den hat die Gwendolyn Kirchhoff rumgeschickt. Und ganz großartiger Link. Also 10 Minuten von einem Mann, der über Kunst und Philosophie und die Verbindung davon redet. Und das ist so ein innerer Vorbeimarsch gewesen. Und die Frage ist einfach, was kann die Philosophie und was macht die Kunst? Und die Grundaussage ist, dass die Philosophie im Grunde genauso wie Religion, also dass die Philosophie sich im Mittelfeld von Religion, Wissenschaft und Kunst befindet. Und dass sie wenn sie die wichtigen Fragen nicht stellt, nämlich über Leben, Sterben, woher, wohin, warum, dass sie dann keine Daseinsberechtigung hat. Und dass deshalb die analytische Philosophie, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber so hat er das genannt, die eben im angelsächsischen Sprachraum vorherrscht, damit eigentlich ihre Existenzberechtigung abgegeben hat. Und das wohl auch der Grund sei, so war seine Meinung, dass eben keiner im englischen Sprachraum als Person wirklich herausragt, wie also zum Beispiel in Shakespeare in der Kunst, aber eben in der Philosophie, nein. Da gibt es keinen, der mit Kant oder Hegel vergleichbar wäre. Und das finde ich schon ziemlich großartig. Und ich muss sagen, vielleicht ist es auch das, um was es heute geht, dass Deutschland wirklich ein Land der Dichter und Denker ist, und zwar immer noch. Und dass wir das in unserem Blut und in unseren Wurzeln drin haben. Oh Gott, ich habe in unserem Blut gesagt. Werde ich jetzt verbannt?
Ja, könnte gefährlich werden.
Aber dass diese Gedankentiefe, die nämlich direkt ins Leben reinreichen will und das Leben nicht sachlich verschönern will, sondern oder durch Technologie, sondern sie wirklich durch Erkenntnis verschönern will, das ist wirklich was, auf dieses Erbe bin ich in einer gewissen Weise stolz. Auch wenn ich jetzt persönlich da nicht so viel zu beigetragen habe.
Naja, das, was dem ja entgegensteht, könnte man sagen, wenn man das jetzt mal dualistisch sieht, ist der Pragmatismus. Und viele Menschen erleben ja eine Philosophie, das ist so eine Konstruktion, da denkt man über Sachen nach, die eigentlich weder dem Leben nichts nützen, die einen eigentlich nur abziehen vom Leben. Und es ist eigentlich viel sinnvoller fürs Leben pragmatisch zu sein. Also einfach die Sachen zu machen, die anzustehen, das Leben zu leben, wie es eben ist, wie man das hat. Und das Nachdenken, also das vertiefte Nachdenken über das Leben, führt eigentlich vom Leben weg und nicht hin.
Ja, das ist interessant, ne? Das hat zu einer dermaßenen Verflachung geführt, dass man sich, also zusammen mit dem Internet und der Handybenutzung, das hat die Aufmerksamkeitsspanne, haben die technologischen Hilfsmittel verringert, aber diese dass alles eben technologisch lösbar ist und nicht mehr durch Gedanken durchdrungen werden muss, führt dazu, dass man kaum noch lesen kann, ne? Also keine Geduld mehr dafür hat. Und man gar keinen Gedanken mehr wirklich fassen kann. Das ist eine Verarmung inzwischen. Und ich glaube, dass das mit dazu führt, warum die Menschen tatsächlich heute den Medien so auf den Leim gehen, wie noch nie zuvor, zumindest in meiner Wahrnehmung, noch nie zuvor.
Naja, ich würde es ja so sagen, also auch aus unserer Erfahrung, die wir beide miteinander gemacht haben. Wenn man da reingeht in das, was man jetzt wirkliche Philosophie nennen könnte, klar ist man da mit konfrontiert mit der Frage, wie man, dass man konstruiert, dass man sich wegzieht vom Leben. Also das ist eine Gefahr auch der Philosophie. Aber, und das kann man da sehen, das hast du ja gerade auch ausgedrückt, wenn ich mich dem nicht stelle, dann bin ich auf jeden Fall geliefert. Weil ohne diese Gefahr oder ohne mich dem zu stellen, werde ich ja, wenn ich das durchziehe, werde ich irgendwann zu Eintagsflieger. Also ich weiß nicht mehr, was gestern war und ich hab keine Ambitionen mehr für morgen. Und das, was mir heute geliefert wird, damit bin ich zufrieden. Also ich werde sozusagen zu einem Eintagskonsumenten. Ich hangel mich von Konsumpunkt zu Konsumpunkt. Das wäre dann so Endstation, ne?
Was auch sehr interessant war, war die Rolle, die er der Kunst zugedacht hat. Und ich finde, ich kann das gar nicht so gut wiedergeben, wie er das benannt hat. Aber ich versuche es einfach mal. Er hat im Grunde gesagt, dass der Mensch in sich allein ist. Und selbst wenn er in Partnerschaft ist, gibt es eben diese Grenze, die nicht überwunden wird. Und man bleibt in gewissen Sinne in sich alleine. Und so sterben wir auch allein. Und wir werden alleine geboren. Und Kunst ist so das einzige Mittel, wo ein jemand auf der Bühne durch Musik, durch Schauspiel, durch Poesie etwas ausdrückt, indem man sich selbst wiederfindet und wiedererkennt. Und in dem Moment weiß man, dass der andere auch so etwas erlebt hat und durchgemacht hat. Und dadurch fühlt man plötzlich, sind Brücken da. Und die Kunst animiert also im Grunde dazu, diese Einsamkeit oder hebt diese Einsamkeit kurzzeitig auf. Und das fand ich großartig, wie er das erklärt hat. Und das erklärt diese Gefühlstiefe, diese Emotionen, die dabei entstehen. Und ich bin ja im Moment sowieso ein Fan der Emotionen. Und das gehört alles zusammen. Also das Leben war eigentlich immer schon perfekt in seiner Komposition. Und wir haben versucht, da wie so ein Stümper mit unseren gedanklichen Hilfsmitteln analytisch vorzugehen und das rauszuschneiden, was wir meinen, es nicht dahin gehört. Und am Ende der Geschichte sind wir jetzt so weit, dass wir wahrscheinlich den besten Quantencomputer, der überhaupt existiert, nämlich unser Gehirn, der wahrscheinlich der von der Natur erschaffen wurde und den wir niemals in dieser Form bauen können, durch Technologie ergänzen wollen, weil wir ihn nicht benutzen können. Das ist so ungefähr, ich habe ein Auto, aber weil ich nicht weiß, wie ich die Handbremse löse, setze ich jetzt technologisch was dahinter unter die Räder hinten, so Stützräder, hebt den Wagen ein bisschen hoch und kann dann mit 5 Kilometer vorwärts fahren. Das ist so eine Idiotie.
Naja, also der Punkt der Entwicklung der analytischen Philosophie, könnte man ja sagen, wäre genau dieser Irrtum, der irgendwann entstanden ist, dass man angefangen hat zu denken, dass das Denken an und für sich etwas ist, losgekoppelt vom ganzen Menschen. Dadurch hatte man dann irgendwann auch das Gefühl, also die wirkliche Philosophie oder das wirkliche Denken ist überhaupt emotionslos. Also das ist eigentlich nur dann berechtigt, überhaupt, wenn es mathematisch abläuft. Das heißt, der Verlust des Gemütes Also der Empfindungskraft in der Philosophie ist eigentlich der Tod der Philosophie, weil er mich sofort raussetzt. Also ich bin dann nicht mehr verbunden. Mein Denken koppelt sich ab und geht seine eigenen Wege. Und das ist natürlich tödlich, ne?
Das ist eine gute Beschreibung, was passiert ist. Das ist ziemlich genau, passt das. Und das führt auch dann in der Logik dazu, dass man so eine Art kalte Logik hat, die
Genau.
eigentlich immer nur auf einen Punkt als Lösung sich verengt. Und so ähnlich erlebe ich die Wissenschaft inzwischen. Also die Wissenschaft hat aufgehört, irgendwie mit staunenden Augen rumzuschauen, sondern versucht eigentlich nur diesen einen Punkt noch zu finden, weil sie einfach alles nur noch verdichtet und alles rechts und links, was darüber hinausragt, hinter ihr, über ihr logisches Konstrukt, einfach abschneidet, als ob es nicht da ist.
Und ich bin eine
Und
Zwangserkrankung, ne?
was bitte?
Eigentlich eine Zwangserkrankung.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Und wir haben uns ja im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten. Es gibt ja den fremden Gott oder, ne, also der, es gibt den unbekannten Gott und den fremden Gott. Und ich hatte in den letzten Tagen so die Frage mal gestellt, ich hatte mal irgendwann eine Situation, da war ich 21, da hat tatsächlich in mir eine Stimme zu mir gesprochen. Ich habe die wirklich deutlich gehört. Das war sehr profan. Ich saß in einer Kneipe und darbte so ein bisschen vor mich hin und dann sprach diese Stimme nur: Überwind dich mal. Als ob da jemand in meinem Kopf gewesen wäre. Und dann bin ich zu einem Tisch mit zwei Mädels gegangen und habe die angesprochen. Also es war sehr praktisch. Aber es war eine wirkliche Stimme. Ich habe die in mir gehört. Und seitdem nie wieder. Und dann habe ich immer gedacht, wo ist denn der? Wieso redet der nicht mit mir? Und dann habe ich so die Frage gestellt, was braucht es eigentlich? Ich nenn denjenigen mal Gott. Was braucht es eigentlich, dass du mit mir redest, dass ich dich hören kann? Und gesetzt den Fall, dass du existierst. Also ich würde alleine schon gerne mal dieser Stimme wieder hören, weil die so klar war. Und dann war nur die Handlung möglich. Und ja, und dann kam tatsächlich so in mir stieg dann die Antwort auf, dass in dem Moment, wo ich eine äußere Autorität über meine eigene innere Autorität stelle, also mich gar nicht auf die Suche nach meiner eigenen inneren Autorität mache, in dem Moment bin ich eigentlich, diene ich einem Götzen.
Und ich werde taub.
Und ich werde taub und ich werde blind. Und wir sind so darauf konditioniert, die Wahrheit im Außen zu suchen, Gott im Außen zu suchen, irgendeine Fiktion im Außen, dass das, was wir Gott nennen, eigentlich in uns lebt und atmet. Und auch wenn wir keinen Begriff davon haben, außer diesem einen Wort, aber es ist im Grunde das, was uns beseelt. Also es ist so offensichtlich in uns lebendig und liegt, jeder Schritt ist das eigentlich spürbar, aber wir verleugnen es. Und weil wir darauf konditioniert sind, dass alles im Außen liegt, dass wir Regeln brauchen, Normen brauchen, Werte brauchen, weil der Mensch an sich in sich nur Schlechtes trägt und deshalb gedrangsalt werden muss, damit er besser zusammenleben kann. Ohne Regeln geht es nun mal nicht. Und so kommen wir gar nicht auf die Idee, irgendwie in uns zu suchen. Und jetzt bin ich fertig. Ich rede heute viel. Es tut mir leid.
Naja, diese Regeln und Normen und Formen und Werte drängen sich ja einem scheinbar auf. Und zwar merkt man oft gar nicht, ob sie von innen oder von außen kommen. Das ist, glaube ich, so eines der Probleme, wenn man sich davon befreien will. Man denkt dann ja von den Orten, natürlich jeder Mensch will sich von Äußerem befreien, sage ich jetzt mal, an irgendeinem Punkt bestimmt. Aber dadurch, dass man sozusagen taub geworden ist, ist anstelle der inneren Stimme spricht die Norm. Und das merkt man erstmal gar nicht, weil man denkt, ich spreche jetzt selber. Also es ist meine innere Stimme, die spricht. Also ich merke gar nicht, dass die Norm spricht. Dass die Norm spricht, ich sehe. wie ich Menschen wahrnehme, wie ich die Natur wahrnehme, wie ich jeden Schritt wahrnehme, dass ich eigentlich immer in der Norm gefangen bin. Sondern ich nehme das als Alltag, also so wie es eben ist, ne?
Also ich meine, das fällt jetzt so ein bisschen gerade von mir ab. Und erst erkenne ich, wie verwoben das alles miteinander ist. Ne? Also der Punkt, dass man auf die Meinung anderer über sich achtet, dass man also als Wesen in einer Gemeinschaft ist und deshalb auf das Außen achtet, was man für ein Bild abgibt. Und also es ist alles so merkwürdig. Der ganze Wahnsinn, das ist alles Wahnsinn in einer gewissen Weise, weil ich kann doch wirklich nur eigentlich aus mir herausleben. Das ist dasselbe Phänomen, was du mit dem Denken beschrieben hast, findet in allen anderen Bereichen auch statt.
Koppeln sich alle ab.
Ja, es ist alles voneinander abgekoppelt, so. Und wir lernen das irgendwann, dass das Erwachsenwerden ist, das Aufwachsen, das in die Wirklichkeit hineinwachsen. Und wir merken gar nicht, dass wir eine vollkommen konstruierte Wirklichkeit erschaffen haben, die alleine definiert ist durch bestimmte sehr, sehr mächtige Glaubenssätze. Und um die herum gruppieren sich auch alle Werte und Normen und Regeln.
Also man nennt es ja im Management nennt man das Mindsplitting. Ne? Dazu mussten früher die Manager trainiert werden, also zum Beispiel, dass sie das Gefühl draußen lassen. Also eine der Trainingseinheiten des Mindsplitting. Heute hat man das Gefühl, das muss man gar nicht mehr trainieren. Also diese Trennung von Denken, Fühlen und Wollen zum Beispiel, die ist inzwischen ja, der übliche Zustand. Ich wollte jetzt gerade sagen, der Normalzustand. Das ist aber eigentlich gar keine Norm, weil sie in der Gewohnheit, also weil sie verkörpert ist, weil sie voll da ist, ne?
Also mir fällt das jetzt erst auf, ne? Also wir haben ja jetzt arbeiten seit 4 Jahren an der Odyssee. Und wir haben ja da auch über Denken, Fühlen und Wollen gesprochen, aus dieser steinerschen Dialektik oder Schule heraus. Und ich habe das immer tatsächlich als getrennte Bereiche gesehen. Aber jetzt fällt mir gerade auf, eigentlich ist das eins. Das sind eigentlich Bewegungen des einen Seins in mir, was keinen Begriff hat.
Ich kann dir jetzt mal
Und
was
das
auf.
äußert sich in Denken, Fühlen und Wollen. Ja.
Also, ich kann dir mal was erzählen, was mich in den letzten Tagen. Also, wir sind hier jetzt seit Jahren eben dran an dieser Odyssee-Frage. Und ich hatte vor 3 Tagen oder so, hatte ich so ein wirkliches Blitzerleben. Weil wir haben uns viel beschäftigt mit diesen ganzen Bildern, den Prüfungen, den verschiedenen Inseln, den Abenteuern, die der Odysseus erlebt. Und wir haben uns da wirklich eingearbeitet in diese Bilderwelt. Und vor 3 Tagen oder so stand es plötzlich blitzartig vor mir. Das ist zwar in der Odyssee in Bilderwelt zusammengefasst, aber wir sind alle ständig genau da drin. Unser ganzes Leben besteht genau aus dieser Odyssee, dass wir auf den Inseln sind, wo wir bestimmte Sachen erleben, wo wir Abenteuer erleben, wo wir Schmerzen erleben, Prüfungen und so weiter und so fort. Ich habe da nur gedacht, also ich habe da gemerkt, das, was in der Odyssee ist, das schön alles einzeln geschildert. Also er ist jetzt auf der Insel, da ist die Prüfung. Dann ist auf der Insel, da ist die Prüfung. Der Unterschied sozusagen zu unserer Realität ist, dass wir auf verschiedenen Inseln gleichzeitig sind. Also, dass wir das ganze Panorama der Odyssee, alle 12 Inseln, ständig gleichzeitig erleben. Das
Ich
war.
glaube, jetzt übertreibt es ein bisschen, aber ich verstehe, was du meinst.
Nee, das ist nicht
Ich hatte
übertrieben.
das ähnlich. Okay, na gut, dann übertreibst du nicht. Du sagst, du sprichst die lautere Wahrheit.
Genau.
Also, ich hatte das aber ähnlich. Ich hatte das in den letzten 3 Wochen ungefähr, bin ich immer wieder an dieses Thema der Mythologie herangekommen. Und ich hatte, das begleitet mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre, dass ich das Gefühl habe, dass die Mythologie nicht als Geschichten nur eine Wahrheit in sich tragen, sondern dass diese Geschichten wirklich passiert sind. Damals habe ich aber noch im Außen gedacht. Und in den letzten Wochen hat sich das bei mir verdichtet, dass diese Mythologie eigentlich perfekt beschreibt, was die ganze Zeit in uns stattfindet.
Genau.
Also das findet alles, das ist quasi dasselbe, was du sagst. Ich habe es nur nicht auf Odysseus bezogen. Ich habe das auf die Götter, auf die griechischen Götter und auf die Ränke. Und ich habe halt irgendwie gefühlt, dass diese Wesen alle in uns existieren, und zwar nicht als getrennte Einheiten, sondern dass wir die sind. Und dass unser Leben genau durch diese Geschichten viel besser erzählt wird, als durch eine analytische Erzählung einer Biografie.
Naja, nochmal in Bezug auf die Philosophie könnte man ja an dem Punkt sagen, so wie ich das erlebe, ich brauche diese Gedankenklarheit und muss die auch forcieren. Also ich muss die wirklich stark machen in mir. Aber der eigentliche Boden, auf dem ich stehe, ist das, was genau in diesen Mythologien enthalten ist. Denn selbst bei größter Gedankenklarheit komme ich erstmal nicht an die Komplexheit dessen heran, was in den Mythologien beschrieben wird.
Es ist so ein bisschen das, was wir am Anfang gesagt haben oder was du gesagt hast mit dieser Trennung, ne? Es scheint so zu sein, dass diese Trennung anfängt aufzuhören. Also, dass wir gerade am Beginn sind, dass diese Trennung in einen analytischen Verstand und in einen metaphorischen Verstand, dass die sich dem Ende zuneigt.
Genau, und ich würde sagen,
Und
ja.
ja, sag ruhig.
Die Zeichen, dass sich das dem Ende zuneigt, wäre für mich auch der zunehmende Wahnsinn in der Gesellschaft. Also, dass da alles drunter und drüber geht, ne?
Absolut.
Das
Absolut. Das ist quasi der Verstand. Auch das ist so, ne? Mir kam immer öfter der Satz: kein Innen, kein Außen. Was innen ist, ist außen. Oder wie hieß das? Sag nochmal. Du.
Nichts innen, nichts ist außen, denn was drinnen
Genau.
ist draußen.
Nichts ist innen, nichts ist außen, denn was drinnen ist, ist draußen. Genauso. Und das ist dasselbe Prinzip wie bei der Mythologie. Wenn wir da in Wahrheit und Fiktion trennen, dann gehen wir an dem vorbei, weil wir dann nur noch das als wahr anerkennen, was wir analytisch mit unserem begrenzten Wahrnehmungsorgan der einen Verstandeshälfte tatsächlich wahrnehmen können. Das war notwendig, würde ich sagen, um uns zu ermöglichen, die Dinge klarer zu sehen und sie dingbarer vielleicht auch zu machen. Ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt endlos sagen könnte, was das alles für Vorteile gebracht hat. Da bin ich nicht weit genug in der Forschung drin. Aber ich merke auf jeden Fall, dass diese Verbindung der zwei Gedankenwelten, dass also die Trennung aufgehoben wird, das, was wir mit der Trennung von Gott oder so bezeichnet haben, dass das die Trennung unserer Innen- und Außenwelt, die Trennung von linker und rechter Gehirnhälfte, dass das ein Ende findet. Und jetzt könnte man das wieder dicht nehmen, das heißt an den Objekten bemessen, aber hey, nein, darum geht's nicht. Darum geht's nicht.
Naja,
Das Leben ist sehr viel größer.
die Herausforderung jetzt bei dem, diese Trennung zu überwinden, wäre eben dieser Brückenbau, den du vorher genannt hast. Das heißt, die Verbindung dieser Trennung wird kein automatischer Prozess sein, sondern den muss ich selber machen. Das läuft nicht automatisch ab. Deswegen glaube ich auch das Chaos, weil das muss ich erstmal selber, ich muss es erstmal selber erfassen, dass es um mich geht, nur um mich und dass nur ich das hinkriege. Und dann kann ich die Brücken bauen, auch zum Du.
Also eine interessante Perspektive darauf ist doch, die Idee, sich über die Gemeinschaft zu unterhalten, ist ja erstmal wesensfremd in dem Sinne. Nicht als, dass das dem Wesen wirklich fremd sei, in der Gemeinschaft zu leben, sondern mehr, wir erleben ja nur uns in unserem Leben. Und die anderen sind eigentlich, das sind sozusagen Haupt- oder Nebenrollen, aber es ist unser Film. Unser ganzes Leben ist quasi unser Film. Und wir können, wenn wir besser werden mit dem Mitgefühl, uns vielleicht auch in andere hineinversetzen, aber dennoch bleibt es immer unser Film, würde ich aus jetziger Sicht sagen. Und das ist aber, das Paradoxe ist, das ist ja für jeden so. Und das ist ja schon enorm, oder? Dass das alles gleichzeitig stattfindet. Jeder ist also Hauptdarsteller in seinem eigenen Werk und gleichzeitig Nebendarsteller in x anderen Werken.
Das ist ein
Und
erschütterndes
ich
Rätsel, ne?
glaube, das. Was denn?
Das ist erstmal ein
Das
erschütterndes
ist was?
Rätsel.
Ja.
Finde ich.
Und, aber ich glaube, das Wunder darin liegt, oder das Besondere darin liegt darin, dass das kann man gar nicht wirklich gedanklich durchdringen, sondern ich kann das auch nicht analytisch fassen. Ich kann nur fühlen oder versuchen zu fühlen, wo da die Wahrheit drin liegt. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass das, was die Griechen mit Dialog gemeint haben, eigentlich das ist, wenn zwei Wesen sich begegnen und jeder aus seiner inneren Welt wirklich spricht. Dann eröffnet sich ein dritter Raum sozusagen. Und wenn wir das aber nicht tun und wir folgen nur den Regeln, Normen und funktionieren als Teil einer fiktiven Gemeinschaft, die wir aber als solche nur dann als Hauptbestandteil in unserem Leben erleben können, wenn wir unseren eigenen Film vergessen, dann sind wir Roboter und dann werden wir nie mehr in die Gelegenheit wirklich reinkommen, andere zu berühren und in Takt zu kommen und diesen Dialog oder die wirkliche Beziehung und die Berührung zu spüren.
Ja, insofern ist auch sind genau dieses Zudecken, also diese Außenbilder, die man sich von sich erzeugen will, über die Normierung so fatal, ne? Das ist eigentlich schrecklich, wenn man sich an dem Punkt überlegt. Also ich spiele dem anderen etwas vor, um irgendetwas zu erreichen oder um angenommen zu werden, etc., etc., ne? Das
Ich
ist.
würde das gar nicht verdammen in dem Sinne.
Naja, aber es ist
Man kann
schrecklich.
ja dabei Spaß haben, ne? Man kann ja daran Spaß haben. Aber meistens ist es so, dass man das gar nicht mehr macht, weil man Spaß daran hat oder daran sich selbst erfreut, sondern weil man nicht aus der Reihe tanzen will, weil man denkt, man müsste dieser Regel folgen.
Ja, es ist schrecklich für sich selbst, ne? Also, weil man sich, also da läuft dann der Film ab. Ich glaube, an dem Punkt, wo man sich wirklich berührt oder wo man sich selbst berührt und damit auch den anderen berühren kann, ist es eben auch kein ablaufender Film mehr. Man
Nee.
was anderem drin, ne?
Nee, nee, nee. Das ist dann wirklich ein Stück, ein Theaterstück, in dem man drin spielt, also im positiven Sinne. Dass man wirklich sich live erlebt und nicht mehr als einen Streifen sieht, der vor dem Auge abläuft oder wo man nur so halb so ein Gast drin ist, sondern ich hatte ja auch in den letzten Wochen irgendwie diese Bewegung, dass ich wirklich auf alles verzichte und wirklich jedwede Lehre, die ich habe eine ganze Menge gelesen, einfach wegtue. Und dass das alles nicht relevant ist, im Prinzip. Und das ist so, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, wir kommen nicht dahin. Am Ende muss man wirklich alles wegtun.
Genau,
Weil sonst denkt man, ja.
du hast es gesagt, am Ende, aber nicht am Anfang. Also wenn ich am Anfang muss, dann werde ich mich verlieren. Ne?
Ja, wenn ich das am Anfang geht das gar nicht. Also sollten wir beide ein Buch schreiben oder einen Kurs machen, dann muss man den unbedingt besuchen oder lesen. Also das Buch lesen und den Kurs besuchen oder umgekehrt. Und das geht gar nicht ohne. Aber natürlich am Ende hilft das auch nichts. Da müssen wir das selbst machen.
Naja, man könnte sagen, das ist eigentlich auch die Technik der Kunst, ne? Also die man in der Kunst auch kennt. Ich baue etwas auf, eine Form auf, aber nicht um der Form willen, sondern wenn ich die aufgebaute Form zerstöre, entsteht genau dann in dem Zerstörungsakt zeigt sich das Wesen.
Ja, ich darf laut sagen, ne, in der heutigen Zeit, ich liebe Zerstörung. Ich finde das großartig.
Das ist das
Ich finde
Geheimnis.
dieser Akt, ja.
Da muss die auch hin. Und die hat auf dem
Ja.
Kriegsfeld nichts zu suchen, sondern die muss genau an dem Punkt. Und weil die Menschen das nicht machen, wenn ich das gar nicht mehr mache als Gesellschaft, dann werde ich kriegsgeil. Das entsteht dann nämlich.
Ja. Ja, das ist eine gute Analogie, genau. Ja. Ach, wir fangen gerade erst an, uns als wesentlich neu zu erkunden, ne? Also ich erinnere mich daran, dass dein Freund und Mentor Steiner ja wohl geschrieben hat, dass wie war das, die Bewusstseins, dass wir von der Verstand, vom Verstandes- oder Gemütsbewusstsein jetzt in das, wie hieß das?
Ja, Bewusstseinsseele oder könnte eben sagen Selbstbewusstsein. Ne? Also ist die Frage, fasse ich mich selber im Selbstbewusstsein? Ne?
Ja, und was waren die Griechen noch in welcher Zeit? Da haben die den Höhepunkt erreicht. In welcher Phase?
Ja, die Verstandesseele, also in der Klarheit des.
Verstandesseele, genau. Bewusstseinsseele und Verstandesseele. Und so langsam kriege ich einen Geschmack von dieser Bewusstseinsseele. Das hat nichts mit analytischem Denken zu tun, sondern das ist das, dass sich das Ganze wieder zusammenfindet, aber auf einer neuen Ebene. Und damit nicht höher, sondern einfach nur erweitert und großartig,
Vor allen Dingen, dass das
wenn
Denken,
das schon.
ja, dass das Denken nicht mehr objektiv ist, sondern ich kann mich selber ins Denken einbeziehen. Das wäre ja eigentlich der Punkt, um den es geht, ne? Also ich denke nicht über etwas, sondern ich erlebe mich im Denken drin. Und das Denken ist nicht abstrakt von der Welt, sondern ist drinnen. Und damit auch,
Das ist doch eigentlich dann Alchemie, ne?
ja, damit kann sich das auch wieder mit dem Gefühl verbinden, ne? Was ist dann mein.
Ja.
Es ist dann sozusagen, es ist kein mir Fremdes. Es findet nicht außerhalb, es ist eben nicht objektiv. Ich bin auch jenseits von Subjekt und Objekt, also jetzt philosophisch gesehen. Ne?
Aber das erklärt auch, warum die Kunst unbedingt notwendig ist, ne? Ich brauche ja, am Anfang bin ich vielleicht noch nicht so, also ich zumindest war noch nicht so weit, das irgendwie alles in freier Flur zu machen, sondern brauchte auch meine geschützten Räume, in denen ich mich ausprobieren konnte. In meinem Größenwahn, in meiner Kleinheit.
Ja, das ist auch die Aufgabe der Kunst und ich brauche die auch täglich. Ne? Also ich merke, die Kunst
Ja.
ist genau, weil sie mich zum Beispiel in den Zerstörungsprozess führt, weil sie alle meine inneren Kräfte beansprucht, die Fantasiekraft, die Leidenschaft, was du immer forderst. Ne? Also weil sie all diese Kräfte eigentlich braucht bei gleichzeitiger, ich muss aber auch denken können. Weil ich schipper da auch nicht in irgendwas rum, sondern ich habe auch einen Überblick über das, was ich mache und so weiter. Ne? Also es ist eben alles drin. Und es bringt die Philosophie an den Punkt, dass sie lebenstüchtig wird. Also wenn ich die Kunst nicht hätte, dann, es gibt vielleicht Menschen, die das können, also nur im Denken das zu erreichen. Aber ich glaube, das sind sehr wenige Menschen. Für mich zumindest ist dieses Wechselspiel zwischen Kunst und Philosophie vollmenschlich. Also da komme ich sozusagen in das rein, wo ich das Gefühl habe, ah ja, jetzt, wenn ich das hinkriege, da zu wechseln, dann komme ich wirklich an mich selber ran und an die Wirklichkeit. Ne?
Ich kann das gar nicht so beantworten. Das ist ja im Grunde auch eine Zuschauerbeobachtung, wo ich Gast in meinem eigenen Leben bin, in einer gewissen Weise. Denn ich kann nicht von mir behaupten, dass ich die Gedanken, meine Antriebe, meine Leidenschaften alle in mich hineingelegt hätte. Zumindest ist mir das nicht bewusst. Und so erlebe ich mich halt als Wesen, das in diese Welt geworfen ist und ein bestimmtes Maß an verschiedenen Fähigkeiten hat, aber vor allen Dingen, ich weiß nicht, warum ich bestimmte Sachen immer denke oder wenn sie jetzt nicht zwanghaft sind, warum ich mich bestimmten Sachen beschäftige, warum ich einen Trieb habe, irgendwie diese Fragen zu ergründen, das weiß ich nicht wirklich.
Das sind eben diese tieferen Ebenen, die in den Mythologien angesprochen werden. Also, was bringt mich denn zum Denken oder was bringt mich auch in eine bestimmte Denkstimmung? Warum interessieren mich Sachen und andere Sachen nicht und so weiter und so fort, ne? Das entzieht sich ja erstmal meiner Analyse auch, ne? Erstmal.
Ja, interessant finde ich auch, dass wir heute irgendwie darüber sprechen, dass Denken, Fühlen und Wollen gar nicht getrennt sind. Das lässt mich so ein bisschen aufatmen, so, ah, Gott sei Dank. Weil ich mich oft so im Denken verloren habe auch. Und ich habe eigentlich durch dieses Verlieren, mich im Denken verlieren, auch geübt in einer gewissen Weise.
Genau.
Und ich habe gemerkt, dass dadurch, dass ich in mir gedacht habe, auch wenn es oftmals irgendwie eher nicht so schön war, dass trotzdem auch mein Gefühl und meinen Willen in einer gewissen Weise berührt hat. Und ich merke, dass das wieder zusammenfindet und eigentlich nichts verloren ist. Ganz merkwürdig. Als ob es nie anders war. Alles sehr merkwürdig. Also auch Zeit ist im Grunde, alles wird im Moment, obwohl es im Außen eigentlich so ganz furchtbar aussieht mit Kriegen und mit was auch immer, trotzdem wird alles irgendwie ganz, ganz neu.
Das ist doch eine ganz gute Zukunftsaussicht. Vielleicht könnten wir unseren nächsten Podcast so nennen, Alles Neu. Unsere Zeit geht jetzt zu Ende.
Wie sollen wir denn diesen Podcast nennen?
Ja, Thema war ja jetzt Philosophie und Kunst. Ne? Haben wir, glaube ich, auch so einigermaßen gehalten.
Aber können wir gleich drüber reden? Also wir haben noch 2 Minuten. Ich würde vorschlagen, also die Rückmeldung, wir haben ungefähr 3 Zuschauer vom letzten gehabt, 3 Zuhörer. Aber immerhin.
Schiller-Stimmen werden nicht gezählt, sondern gewogen.
Gewogen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich darüber, dass ich das, was ich in meinem ganzen Leben irgendwie so als Versagen fast gefühlt habe, dass sich das klärt gerade.
Ja, das ist ja das, was die. Wo ich sage, das gibt auch die Philosophie, erlebe ich auch mal wieder, dass man bei allen Sackgassen und so weiter und so fort immer wieder merkt, das ist alles aufhebbar. Also das kann einem auch Mut machen. Und das, ich glaube, die Philosophie hilft beim Mut.
Ich glaube, man könnte fast sagen, wenn man das sagen darf, irgendwie sind wir doch geführt durch eine unsichtbare Kraft. In diesem Sinne, Hans-Ulrich, bis zum nächsten Mal.
Markus, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.